Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und ihr hört Le Buffet, unser Format mit Attila, so nenne ich das jetzt in Zukunft. Wunderschönen guten Morgen nach Stuttgart an diesem wunderschönen Morgen. Ich hoffe, bei euch scheint auch die Sonne im Stuttgarter Westen.
Ja, der Herbst zeigt sich von den schönsten sommerlichen Seiten. Natürlich haben wir nicht ganz so viel ökologisches, grünes Biozeugs wie in Freiburg, aber wir haben auch einen wunderschönen Stuttgarter Morgen. Grüße in die Ökostadt.
Wir können so wunderbar lügen, gell?
Yeah.
Ich schaue hier aus dem Fenster und sehe nichts, es ist stockdunkel. Wir haben fast Mitternacht, es ist der 19. September heute zum Zeitpunkt der Aufgabe und Aufnahme. Und das erwähne ich eigentlich nur aus einem Grund, weil wir bei Le Buffet heute eine kleine, ja, endlich mal über Nintendo reden können. Wir haben es oft angekündigt, dass wir hier bei dem Format, bei dem wir sonst eigentlich ausschließlich über die Xbox Games with Gold und die PlayStation Plus Programme reden, da wollen wir euch alle Spiele, die dort in diesen beiden Programmen im Abo-Preis enthalten sind, kurz vorstellen und zusammenfassen und so ein bisschen einordnen, wo lohnt sich vielleicht nochmal ein Blick, welche Klassiker sind dabei und wo haben wir auch eigene Folgen. Und seit Monaten, Attila, wirklich seit Monaten reden wir davon, wenn Nintendo endlich mal loslegt mit diesem Online-Service, dann können wir hier das auch mit einbauen und zumindest mal ein Auge drauf werfen. Und heute, genau heute, geht nämlich dieses Programm los zum Zeitpunkt der Aufnahme.
Genau, Nintendo ist dem großen Club, das ist der Online-Service-Anbieter der großen drei. Jetzt sozusagen sind sie wieder komplett, hat sich mit Sony und mit Microsoft sozusagen synchronisiert, verlangt jetzt auch Geld für seine Online-Services. Und ja, heute sind sie mit ihrem Nintendo Online gestartet am 19. September.
Genau, kurz zusammengefasst heißt eigentlich nur, naja, so gesehen, Splatoon 2 kann man nicht mehr umsonst im Multiplayer spielen. Fortnite geht aber noch. Das war die wichtigste Info, die meinen Sohn interessiert hat, der beide Spiele sehr mag. Nintendo Online startet und bedeutet, dass die fast alle Multiplayer-Spiele nur noch über diesen Dienst gespielt werden können. Also die Server werden dann halt bereitgestellt. Es hat noch einige andere Features, über die wir jetzt gleich nochmal im Detail reden. Aber man kann als Entwickler eben auch so eine Sonderform fahren und muss da nicht irgendwie in diesem Dienst sein, wie eben Fortnite das beweist, die ja zum Beispiel auch diesen Voice-Chat aushebeln, der ja eigentlich nur über die Nintendo Online-Chat-App übers Handy funktioniert. Also von daher ist es nicht ganz so konsequent, wie sie sich das vorgestellt haben, aber Epic hat da, glaube ich, einen stärkeren Hebel.
Ja, auf jeden Fall. Also es scheint auch, dass Fortnite gerade einfach eine Macht ist. Und gerade wenn man die Zielgruppe sich anguckt, ist es natürlich toll, wenn man als Free-to-Play, wo man sein Geld über Microtransactions generiert, den Leuten diese Grenze oder diese Last, wo man ja auch ein Zahlungsmittel angeben muss, etc., nicht auferlegt. Also allein um die Zielgruppe zu erschließen, bei jüngeren Menschen ist es schon ein sehr, sehr smarter Move. Und der Voice-Chat, ja, das ist so ein Elends-Thema. Ich glaube, Nintendo ist da jetzt auch, ich habe ein paar Stimmen gelesen im Internet, ein bisschen auf die Schnauze gefallen, weil sie natürlich typisch PR wollten. Sie sagen, jetzt toll, ihr könnt online spielen, ihr kriegt einen Voice-Chat und alle so, ja toll, das waren alles Services, die vorher kostenlos sind und jetzt wollt ihr uns weismachen, dass es so toll ist. Also es gibt natürlich jetzt die Hoffnung, dass Nintendo das Geld, das sie darüber generieren, so ein bisschen auch als Verantwortung wahrnehmen, den
oder
Zahlen,
den Service verbessern,
genau. Weil im Moment haben wir wirklich, man kann damit online spielen, also gerade Splatoon, FIFA, Mario Kart, Mario Tennis und so weiter. Man hat immer noch diese schreckliche Voice-Chat-App, wo jeder sofort Discord schreit oder lass die PlayStation nebenbei laufen und lass uns dort reden, was schon zu extrem interessanten Headset-Konstruktionen bei mir geführt hat.
Aber alles noch weniger Konstruktionen, als über die Handy-App zu reden.
Ah, die Handy-App ist wirklich nix. Auch teilweise die ganze Online-Organisation mit Freunden in Splatoon läuft über diese App und es ist ein Krampf. Also ich weiß nicht, welcher Teufel sie da geritten hat, darüber zu gehen und ein richtiger Voice-Chat über das Ingame oder die Nintendo Switch als Service.
Ich dachte ja früher, das liegt an dem Mobile-Chip. Ich dachte ja, das liegt daran, dass die Switch einfach, gerade wenn sie mobil und dann online und Spiel auch noch berechnen muss und dann auch noch den Voice-Chat handeln muss, dass das vielleicht einfach schwierig ist. Ich meine, wir kennen das so, Hardware-Probleme. Die PS3 zum Beispiel hatte ein Problem, dass es hardware-technisch nicht ging, einen partyübergreifenden Chat zu machen, wie damals die Xbox 360 das hatte. Ja? Deswegen haben wir ja alle auf der Xbox damals gespielt, weil man unabhängig vom Spiel auch in der Party sein konnte. Und das konnte die PS3 aus irgendeinem Grund konnte die das einfach nicht. Und ich dachte, die Switch hat ein ähnliches Hardware-Problem, dass sie das über die Handy-App auslagern. Und dann kommt halt Fortnite daher und zeigt, dass es technisch überhaupt kein Problem ist. Naja, aber lass uns mal über die Sachen reden, die gehen. Was nämlich geht, ist wirklich der Preis. Also ein Monat kostet 4 €. Das ist noch relativ nah dran an den anderen Diensten. 3 Monate sind dann schon, spart man sich schon einen Monat. 12 Monate ist dann im Vergleich richtig billig mit 20 €. Und es gibt auch ganz nett einen Familienaccount mit 8 Mitgliedern. Also ein Familienabo, das kostet dann 35 €. Und ich glaube, da ist Nintendo auch relativ großzügig, was als Familie durchgeht. Also wenn du da den Nachbarn mitnimmst oder deinen besten Kumpel, dann ist es sicherlich auch kein Thema, wenn man sich irgendwie persönlich kennt. Also das, finde ich, ist schon eine Preiskategorie, wo man sagt, ja, das tut nicht weh. Ist jetzt natürlich lang nicht in dem Bereich, dass man so hochwertige Spiele bekommt, wie wir es jetzt bei PS Plus und Xbox Live gesehen haben. Xbox Games with Gold meine ich natürlich, das ist schon nochmal ein anderes Kaliber, aber zumindest gibt's ja Spiele, die da dabei sind.
Genau, also Nintendo hat mal wieder seine NES-Klassiker bemüht, wie immer. Die erste Front ist gesetzt. Natürlich hoffen jetzt alle durch die Abwesenheit der Virtual Console, dass da auch noch Super NES, Super Nintendo kommt, vielleicht N64, vielleicht sogar der GameCube. Ich glaube, dann würden die Leute das Abo stürmen. Wäre auch ein sehr smarter Move, glaube ich. Genau, es gibt die 20 NES-Titel, die üblichen Verdächtigen, ne, von The Legend of Zelda über Mario Bros. Ein paar Sachen, die man jetzt noch nicht so kannte. Eishockey ist, glaube ich, dabei. Und Yoshi, aber wie gesagt, Soccer endlich mal. Das habe ich ja auf der NES Mini immer vermisst. Und die sind auch noch so ein bisschen gepimpt mit Online-Features, dass man sie entweder kooperativ oder gegeneinander spielen kann.
Genau, das ist eigentlich der Schlüsselargument von Nintendo. Zu sagen, wir haben sowas wie Dr. Mario jetzt eben auch noch ein bisschen aufgebohrt mit Highscore-Listen, um diesen Online-Dienst zu pushen. Lockt mich jetzt aber nicht hinterm Ofen vor. Also ich muss jetzt mich nicht in Dr. Mario messen. Da gibt's wirklich genügend andere Spiele, für die ich so einen Dienst jetzt machen würde. Das berühmt, berüchtigt zitierte, warum macht Nintendo nicht das Netflix ihrer Spiele? Ja, das verstehe ich immer noch nicht, warum sie das nicht machen. Da wehren sie sich mit Händen und Füßen dagegen. Wenn die jetzt mit einem Schlag gesagt hätten, hier unser kompletter Online-Katalog und ihr zahlt irgendwie 5 € im Monat. Naja, da haben wir ja schon oft drüber gelästert und geschimpft. Ich verstehe es bis heute nicht. Das, was wir jetzt haben, über das können wir reden. Ein wichtiges Feature ist noch die Cloud-Saves. Also das ist auch eine Möglichkeit, die jetzt relativ wichtig sein kann, wenn deine Switch kaputt geht zum Beispiel. Wenn du sie verlierst, wenn sie geklaut wird, sind ja momentan alle deine Spielstände einfach über den Jordan. Also du kaufst dir eine neue Switch, du kannst zwar deinen Account wieder, glaube ich, neu anmelden. Das müsste gehen über diese Nintendo-ID. Aber deine Spiele, also deine gespeicherten Spielstände, die sind halt einfach weg. Und da bietet jetzt dieser Nintendo Online-Dienst an, dass du deine Save-Games in die Cloud hochlädst. Immerhin. Das haben die anderen natürlich auch schon seit Jahrzehnten.
Ja. Ja, genau. Nicht bei allen Spielen auch noch, also Splatoon 2 zum Beispiel nicht, weil sie haben Angst vor, dass jemand da irgendwas manipuliert, aber auch Splatoon 2 hat eine Singleplayer-Kampagne, also die ist dann wirklich futsch, wenn man die Konsole wechselt oder wenn man die Konsole verliert, wenn sie kaputt geht. Es gibt auch nicht die Möglichkeit, wie zum Beispiel auf der PlayStation Vita, glaube ich, war, dass man konnte die Speicherstände auf ein externes Medium kopieren, was ich bei der Switch ja total anbieten würde. Und ja, also es ist, dieses Backup ist ja schön, aber die Frage ist auch, was passiert mit meinem Backup, wenn mein Service ausläuft? Das ist nämlich auch nochmal so ein Ding, auch bei den NES-Titeln, da muss die Switch mindestens einmal die Woche online gehen, alle 7 Tage, sonst funktionieren die nicht mehr.
Und einmal dann beim Server melden, genau.
Genau, einmal beim Server melden, also kein Urlaub, 2 Wochen ohne Internet, da sind dann auch die NES-Titel nicht möglich. Und halt, wie gesagt, was passiert mit den Speicherständen, wenn ich nicht online gehe, was passiert, wenn mein Abo abläuft, beim Sony, glaube ich, hat man so eine Art Schonfrist. Und auch, was passiert mit den NES-Games, die vielleicht auch mal rausfliegen, vielleicht kommen nicht nur welche dazu. Also ist es dann safe, solange ich die auf der Konsole habe, wenn ich mich abmelde und ich melde mich 3 Monate später an, etc. Da solche Sachen werden wir, denke ich, jetzt im Lauf der Zeit sehen. Man merkt in dem Service, finde ich, da gibt es noch viel Luft nach oben. Ganz nett ist, jetzt haben sie ja noch so ein bisschen geteasert, dass es spezielle Angebote gibt. Das kennen wir auch von den Deals with Gold und auch bei PlayStation Plus sind die ja sehr aktiv, da extra Angebote im Store zu machen. Und es gibt sogar ein Hardware-Angebot, nämlich so Switch-Controller im NES-Format. Also genau, völlig ungeeignet natürlich zum alleine spielen, aber eine nette
Idee. Du kannst die nur für die NES-Titel verwenden.
Genau.
Die gehen nicht für andere Spiele, da fehlen natürlich auch 1000 Buttons, ist ja logisch. Also wenn man aber jetzt den NES Mini oder den Classic nicht gekauft hat, dann ist es sicherlich ganz witzig, wenn man jetzt irgendwie auf dieser Retro-Schiene fährt. Aber ja, mal gucken. Also da bin ich jetzt mal gespannt. Kommen dann jetzt auch die GameCube-Controller zum seitlich reinschieben in Zukunft? Das stelle ich mir ja sehr absurd lustig vor. Ist eine nette Idee, aber da hätte ich mir tatsächlich andere Dinge gewünscht von Nintendo, als das jetzt nochmal NES-Controller zu kaufen.
Ja.
Naja, ich finde es halt schwierig bei Nintendo, dass die Kommunikation wieder so mangelhaft ist. Also, was passiert mit meinen Savegames? Was passiert, wenn ich zwei Wochen im Urlaub bin? Was passiert, wenn ich die Switch in Reparatur schicke und sie ist irgendwie drei Wochen unterwegs? Was passiert, wenn ich nicht online bin, die NES-Titel tauschen sich aus und ich gehe dann wieder online? Also das sind doch alles so Fragen, die jetzt nicht einfach nur wir haben. Das sind doch Fragen, die habe ich, bevor ich so ein Abo abschließe. Und dass die nicht eindeutig beantwortet werden bei so einem Großkonzern, das verstehe ich einfach überhaupt nicht, was da in Kommunikationswegen da immer falsch läuft bei denen.
Und sie hatten ja genug Zeit. Also sie haben ja den Launch öfters verschoben von dem Ding. Und auch interessant ist, dass manche Informationen tauchen dann auf der US- oder auf der englischen Seite auf, aber nicht auf der deutschen. Heißt, es gibt einen anderen Vertrag in Deutschland sozusagen, die andere Sachen ermöglichen. Wir werden alles sehen, aber es wundert einen schon, weil gerade solche Punkte sind natürlich neuralgisch, weil die Leute wissen wollen, was passiert. Und es gibt nichts Ärgerliches, als wenn du keine Ahnung, du vergisst dein Abo zu erneuern, du hast deine NES-Titel gespielt, hast vielleicht die Savegames nicht irgendwie nochmal auf die Konsole gezogen und dann ist es halt weg, dein letzter Mario Bros. 3 stand, so gefühlt. Ja. Also ich glaube, da wird man noch einiges entdecken. Bei den Controllern würde ich noch empfehlen, ich weiß es nicht, glaube ich, müsste auch mit dem NES-Controller gehen von 8BitDo. Die sind so bekannt, die machen so Retro-Controller und die sind, glaube ich, mit dem Bluetooth von der Switch inzwischen kompatibel nach dem neuen Software-Update. Also wer da jetzt wirklich auf die Controller setzt, wäre ja auch eine Möglichkeit, eher kostengünstig was zu haben, was man dann überall verwenden kann.
Ein Zusatz noch, die Virtual Console ist nicht gekommen. Also das hätte ja noch so ein Überraschungsaspekt sein können, dass man sagt, mit dem Nintendo Online kommen nicht nur die 20 NES-Titel, sondern du kannst auch alle deine Virtual Console-Titel spielen, die du davor gekauft hast, zumindest die NES-Dinger. Sowas hätte ich mir ja noch gewünscht, dass so eine Überraschung vielleicht kommt, dass die dann transferiert werden und man die alle noch da im Backkatalog hat. Aber nein,
sowas ist nicht gekommen.
Ja, aber es wäre doch plausibel gewesen, oder? Also das ist doch jetzt keine absolut dumme Idee, diese Dinger da rüber zu bringen.
Besonders jetzt, wo sich der Nintendo-Account mit der Switch sozusagen verschmilzt. Eben. Und die haben ja alle Daten und die könnten ja durchaus sagen, kommt, wir machen so eine Art Ambassador-Programm wie damals. Das war ja auch so eine Aktion. Es gibt teilweise immer noch GBA-Titel, die kamen damals nur in diesem Ambassador-Programm für Leute, die einen 3DS früh gekauft haben, bevor er preislich reduziert wurde oder sowas. Mhm. Die Dinger sind nie wieder aufgetaucht, in keiner Virtual Console. Also bei Nintendo fragt man sich manchmal schon, warum? Aber man weiß es nicht. Ein Hinweis wäre vielleicht noch wichtig, es gibt ein 7-Tage-Test-Abo. Ist auch ein bisschen knauserig, finde ich persönlich, aber nun gut. Und da ganz wichtig, das verlängert sich automatisch in ein kostenpflichtiges 30-Tage-Abo, wenn man das nicht in den Optionen deaktiviert. Also wenn ihr es ausprobieren wollt, macht das, guckt es euch an, aber setzt das Häkchen, nehmt das Häkchen raus oder setzt es, dass ihr es nicht verlängern wollt, sonst habt ihr gleich mal ein 30-Tage-Abo an der Backe.
Gut, also das zur Info, zur Einleitung, was sich bei Nintendo Online jetzt Stand der Dinge ist. Mein Kurzfazit wäre, kann man ruhig noch warten. Also ich brauche es momentan überhaupt gar nicht. Wenn ihr jetzt nicht wirklich Splatoon 2 professionell spielt, dann wüsste ich momentan auch nicht, warum man es braucht, außer man will halt online spielen mit seinen Freunden. Wie gesagt, bei Fortnite braucht das nicht, bei allen anderen Spielen schon. Spätestens wenn dann der große Smash-Hype losgeht, dann ist der Dienst, glaube ich, automatisch Standard, wenn man das spielen möchte. Und online, dann bleibt einem ja eh nichts anderes übrig. Aber bis dahin kann man, glaube ich, noch ein bisschen warten.
Also für Splatoon 2 und Mario Kart tut es mir ein bisschen weh. Die habe ich immer mal wieder ganz gern reingeschmissen. Und bei FIFA 19 brauche ich es eigentlich nur für den FUT-Modus, 18 brauche ich es nur für den FUT-Modus und der dürfte auch nicht betroffen sein. Das wäre Selbstmord von EA. Daher mal abwarten, mal gucken, wie sich's entwickelt. Die Nest-Titel braucht im Moment keiner. Das ist eine nette Reingabe.
Eben, eben. Vor allem sind genau die Leute, die dann wahrscheinlich auch das Nest Classic nicht mehr angeschaut haben seit dem Launch-Datum. Genau. Ja. Wolltest du noch Amazon kurz erwähnen?
Ja, kurz. Auch dieses Mal eher unbekanntere Titel bei Amazon Twitch. Prime Games für den September. Die würde ich einfach nur kurz erwähnen. Auch dran denken, einfach über die Webseite eurem Tresor hinzufügen. Da gibt es diesmal The Adventure Pals, ein sehr buntes Jump'n'Run Action-Adventure mit ein bisschen Humor. Hat, glaube ich, auf Steam ganz ordentlich Bewertungen. Sieht auch sehr Indie aus. Guild of Dungeoneering ist der nächste Titel. Das ist so eine Art Dungeon Crawler, in dem man ganz interessant, wie so ein, das ist so ein Skizzenstil, die Grafik, als hätte jemand damit Bleistift skizziert. Und der Kniff ist, man baut den Dungeon um den Helden herum. Und das sieht eigentlich ganz interessant von dem Artstyle und von der Mechanik aus. Kann man sich, glaube ich, auch mal angucken. Dann so ein typisches Indie-Titel-Spiel gefühlt ist Gunpoint. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Ja, sag mir was. Ja, da bin ich schon lange drum rumgetänzelt. Ja.
Das ist so ein 2D-8-Bit-Stealth-Puzzler, eigentlich perfekt für Daniel in Memoriam. Er sieht gut aus, sieht interessant aus.
Gunpoint ist einer der Titel, wo ich immer denke, da hatten wir doch eine Folge dazu, so wie Oxenfree, ja. Und dann immer feststelle, ja. Mist, wir hatten keine Folge dazu.
Also ich glaube, wenn, dann ist das einer der interessanten Titel diesen Monat. Mhm. Dann The Original Strife ist ein total stranges Spiel, weil es ist wirklich 96 rausgekommen und wurde jetzt sozusagen digital re-released. Also gar nicht so richtig ein Remake, sondern es ist eigentlich ein Doom-artiges Release,
der nie so richtig stattgefunden hat, ja, genau.
Ja, sie haben sich wahrscheinlich die Lizenz geholt, nochmal auf die modernen Plattformen gebracht, aber es sieht mehr oder weniger wirklich aus wie ein Doom-Klon und hat halt so ein entsprechendes Gameplay, kann man sich auch mal auf Steam angucken, hat RPG-Elemente. Alter,
ich sehe gerade Screenshot, das ist ja eine 1:1 Kopie von Doom.
Ja. Genau, es hat halt, wie gesagt, ein bisschen RPG-Mischung und kam halt 96 raus und wurde dann 2014 nochmal rausgeholt, aber halt nicht so im klassischen Stil von einem Remake. Fand ich aber so als Konzept mal ein ganz interessantes Beispiel, wie mit einem Spiel umgegangen werden kann. Ja, und der letzte in dem Reigen der Amazon Twitch Prime Games, und dann sind wir auch schon durch, ist Pumped BMX. Das hatte ich irgendwann mal schon mal im PlayStation Plus auf der Vita. Das Ding sieht wirklich aus wie so ein armseliger Trials-Klon. So hat sich's gefühlt auch gespielt. Ich hoffe, ich tue dem Spiel nicht unrecht, aber das war so ein Ding, das lief bei mir sehr unter ferner Liefen. Also ich glaube, wenn, dann guckt euch mal Gunpoint an, guckt euch mal Guild of Dungeoneering an und vielleicht Original Strife aus Interesse. Durchaus mal einen Blick wert, dieses Mal aber ohne jetzt große, bekannte Titel, wo man sagen würde, hallo, SteamWorld Dick, gekauft.
Ja. Dann können wir jetzt wirklich einsteigen zum Hauptthema nach 20 Minuten. Xbox Games with Gold. Wir fangen wieder mit Xbox an. Und zwar gab es vom 1. bis zum 15. September, wir haben ja mal ein Spiel, was wir gerade so verpassen. Diesen Monat haben wir aber gedacht, das ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Lego Star Wars 3, Doppelpunkt The Clone Wars, kam für die Xbox 360 raus und es ist halt ein Lego-Spiel, wie es immer schon ist von Traveler's Tales. Da braucht man, glaube ich, wirklich nichts mehr zu sagen und wir werden auch diesmal nichts zu sagen, weil du konntest es nicht mal runterladen, da gab es einen Fehler dieses Mal. Aber ich verrate dir, es spielt sich wahrscheinlich genauso wie die anderen Lego Star Wars-Spiele.
Ich vermute es ganz, ganz stark und ich habe ja die klassische Trilogie und ignoriere die mittlere Trilogie sozusagen. Ne? Perfekt für mich. Ja. Ich hatte wirklich ich habe es ganz komisch, nämlich es gibt ja sozusagen zwei Stufenprozess bei den 360-Titeln. Da sieht man C-Price, also guckt ihr den Preis an, dann kommt man nochmal auf das Ding, sagt kaufen für 0 Euro, ja, und dann bestätigen. Und bei dem Bestätigen, das hat nicht funktioniert. Und dann habe ich es vergessen und beim 17., als ich mir dann das Monster World-Ding holen wollte, habe ich den gleichen Fehler gehabt, habe da aber, glaube ich, 5 Minuten penetrant auf A gehämmert, bis sich irgendwas bewegt hat. Ich weiß immer noch nicht, warum, weil man merkt aber schon, bei dem Monster World-Titel war die Motivation da. Bei Lego war es eher so, ich probiere es irgendwann mal wieder und dann war es schon wieder weg. Mhm. Ja, ich glaube, du hast recht. Ich glaube auch nicht, dass ich da was groß verpasst habe und ich glaube auch nicht, dass unsere Zuhörer da irgendwas verpasst haben.
Nee, also wie gesagt, das haben wir 100-mal schon Lego-Spiele gesehen. Deswegen sparen wir uns die Zeit und kommen zum interessanteren Titel. Noch bis zum 30. September könnt ihr Prison Architect runterladen. Ist ein PC-Spiel, gab es auch für die Xbox One. Also ist kein altes Spiel, sondern ist von 2016, also noch relativ aktuell. Und es ist ein Management-Simulator, so Pixel-Style von oben. Man baut wirklich tatsächlich ein Gefängnis. Es ist witzig, also mich reizt es eigentlich total, aber ich bin nie so richtig warm geworden damit. Daniel hatte das mit Yassin, glaube ich, damals besprochen, als es in so einer Art Early Access war. Ich glaube, das nannte man damals noch gar nicht so.
Damals ist es noch Alpha.
Die hatten das schon besprochen, lang, lang, lang vor Release, und da gibt's jetzt auch schon den zweiten Teil und so weiter. Also ich bin immer wieder angetan und versuche immer wieder dieses Spiel zu spielen, aber so richtig warm geworden bin ich damit nicht. Hast du denn mal ausprobiert?
Ja, ich habe es ausprobiert, aber so richtig ging es mir ähnlich wie dir. Ich habe mir sogar den Podcast nochmal angehört. Das war noch zu seligen Zeiten, als Insert Moin 3-stellig war. ich kann den nur empfehlen, weil ich glaube, die Eindrücke von der Alpha sind durchaus zielführend, um mal einen Eindruck zu bekommen. Mhm. Was man dem Spiel auf jeden Fall hoch anrechnen kann, ist, soweit ich das sehen konnte, es wird kontinuierlich mit Updates versehen. Es hat inzwischen viele mehr Modi bekommen, eine Story, ein Escape-Mode und so weiter. Man managt ein Gefängnis, man kann das aufbauen, wirklich so top-down. Anscheinend gibt es auch einen geheimen 3D-Modus, habe ich gelesen. Und ist ganz nett, ist halt eine Konsolenumsetzung. Und da fängt es bei mir so auf zwei Schienen an. Ich habe es halt ausprobiert und ich finde einfach so einen Titel, man merkt, der ist eigentlich für eine Maus-Bedienung
gedacht.
Und der funktioniert schon auf der Xbox. Und man kann auch immer anhalten und schnell vorspulen und langsam machen. Das ist alles toll, alles komfortabel. Aber so richtig Bock habe ich eigentlich da nicht drauf. XCOM ist da das höchste der Gefühle, finde ich. Das funktioniert gut, aber gerade hier merkt man einfach, mit der Maus ist das zack, zack, klick, und mit dem Controller ist es dann Bumper und LR und hoch und runter und dann nochmal aufziehen, und fand ich jetzt einfach ein bisschen anstrengend. Und was noch dazu kam, ist taktisch auch ein bisschen komisch gewählt. Die erste Tutorial-Mission ist, baue einen Todestrakt, um einen verurteilten Mörder hinzurichten. Und das kann ja sein, dass es in den USA total unproblematisch ist, aber ich habe das Ding angemacht, ich habe das Tutorial gestartet, ich habe das Ding ausgemacht. Ich habe es dann nachher schon mal nochmal gespielt, um so ein bisschen für den Podcast reinzukommen, aber das hat mich so abgestoßen. Klar, das haben Daniel und Yassin ganz schön gesagt, also dadurch, dass es auch ziemlich diese Fragen relativ offen stellt, kommt man da schon ins Grübeln. Man kann auch Unschuldige hinrichten und man ist ja eigentlich nur der Henker, der das, was im juristischen System sozusagen entschieden wurde, eigentlich nur ausführt. Also da gibt's schon ein paar Punkte, aber ich fand's einfach sehr schwierig, so eine Todesstrafe zu vollstrecken, den elektrischen Stuhl da aufzubauen, dann kommen so Handwerker und bauen dieses Ding auf, dann versorgt man den noch mit Strom, den testet man dann vorher so ein bisschen, und dann wird, man sieht dann jetzt nicht, wie die kleine Figur hingerichtet wird, und man zeigt ihm so auch die Taten von ihm, werden dann in so einem schönen Comic-Stil nochmal so Polaroid-artig inszeniert. Hat mich so ein bisschen an Hotline Miami von dem Ablauf von so Zwischensequenzen erinnert. Aber ja, also mich hat das Setting nicht gereizt, also Prison Architect an sich, dann die Steuerung und dann, wie gesagt, sowas. Ich glaube, für Leute, die dann Fable dafür haben, ist es eine tolle Möglichkeit, auch schön, dass es auf der Konsole ist. Ja. Vielleicht Leute, die auch so ein bisschen so ein Tycoon-Fieber wieder entfachen wollen.
Weißt du, wir hatten ja gerade Two Point Hospital besprochen, dieser Theme Hospital Klon, und sowas hatte ich mir von Prison Architect eigentlich erwartet, als ich es damals mir angeschaut habe. Und es war mir aber ein bisschen zu, ja, dem fehlt so die Leichtigkeit von so einem Theme Hospital, wie du schon eben schon gesagt hast. Es kann ja auch toll sein, so ein Thema und so eine Ernsthaftigkeit da reinzubringen. Aber spielerisch war mir das viel zu viel Micromanagement und viel zu viel Detailverliebtheit und Gefummel. Also wirklich einfach Gefummel im weitesten Sinne. Es gibt jetzt auch eine Switch-Version seit letzter Woche oder seit August oder irgendwie sowas, glaube ich. Also es gibt's wirklich jetzt für alle Systeme, wenn gerade in so einem Programm, wenn man da denkt, schaue ich mir mal an, wie die Steuerung funktioniert, kann man ja echt nicht viel falsch machen. Ich finde, das bessere Spiel von den beiden geht in eine völlig andere Richtung, aber es kam irgendwie relativ parallel raus, nämlich The Escapists. Da gibt's einen zweiten Teil. Das habe ich nämlich gerade so ein bisschen verwechselt von, da gab's doch einen Nachfolger. Prison Architect wird sehr viel über Updates und so weiter weiterentwickelt und The Escapists, das hat einen zweiten Teil bekommen. Und da gibt's diese Leichtigkeit nämlich. Da ist man schon in einem Gefängnis und craftet und bricht aus. Und das hat mich persönlich zum Beispiel sehr viel mehr angesprochen.
Also sie haben auch...
Völlig anderes Genre natürlich, klar.
Aber. Genau, aber bei zum Beispiel, sie haben auch so einen Ausbruchsmodus mit drin, ja. Den haben sie integriert. Aber wie gesagt, auch die Figuren sind, sie haben jetzt nicht diesen charmanten 8-Bit-Style. Das ist schon ein bisschen, schon reduziert, aber irgendwie, ja, trotzdem unangenehmer. Es fehlt die Leichtigkeit, was auch verständlich ist, aber wenn du da halt irgendwie Scheiße baust, gefühlt, pardon my French, dann bringen sich halt die Insassen gegenseitig um oder werden von irgendwelchen Wächtern niedergeknüppelt und bei Theme Park fällt dem Kind halt das Eis runter und er geht. So, weißt du, so, also ist schon so ein bisschen, es ist schon schwer, also auch das Grundsetting finde ich, auch wenn das versucht, über diese, den Comic-Stil und so, das ganz gut aufzufassen.
Ich finde es auch aber, nicht sehr gut, ehrlich gesagt.
Ja, das, also es fehlt der, es ist schon ein Wuselfaktor da, aber ein bisschen anderer. Guckt es euch an, es ist kostenlos, wunderbar, aber es war jetzt wirklich nicht mein Spiel.
Aber preisgekrönt, also ja, jetzt nicht so schlecht bewertet, wie wir jetzt vielleicht, einfach nicht unseren Geschmack getroffen. Wie sah es denn, du hast schon angekündigt, Monster World, wie sah es denn bei der Sega Vintage Collection bei dir aus? Ist vom 16. September bis zum 30. September verfügbar, ein Spiel von 2012 von der 360 und ist eine, ja, lass mich nicht lügen, Retro-Spielsammlung natürlich von Sega im weitesten Sinne, oder?
Ja, genau, das ist ja noch ein Teil von dieser Sega Vintage Collection. Das war einer der Anläufe wieder von Sega, ihre alten Spiele zu remaken. Wir hatten ja schon mal beim Games with Gold The Streets of Rage mit drin und das war auch schon ganz ordentlich. Und da habe ich mich richtig gefreut, dass Monster World sozusagen kommt, weil ich bin damals über eine Super Stay Forever Folge mit dem Fabian Käufer und dem Gunnar Lott bin ich wieder auf das Thema gekommen. Ich kannte die Reihe seit meinen Kindheitstagen, so, weißt du, so in den Katalogen für das Sega Mega Drive, das ist ja wie Alex the Kid und Co., die kamen ja immer wieder vor und da gehört halt Monster World beziehungsweise Wonder Boy genau zu diesem Kanon. Und das ist eine Retro-Spielesammlung mit ein bisschen einer komischen Auswahl, aber nun gut, nämlich Wonder Boy in Monsterland. Das ist sozusagen auf Arcade und Master System erschienen, das ist der Teil 2. Wonder Boy in Monster World, eigentlich Wonder Boy 5, nämlich Monster World 3. Die Nomenklatur ist eine Katastrophe. Auf Mega Drive 91 und der letzte Teil Monster World 4. Da wird schon wieder einfacher, was offiziell auch der letzte Teil dieses Studios war, nämlich 94 und ein bisschen so von der Charakteren zum Beispiel an Shanté erinnert. Ja, und ich kann allen eigentlich nur die Folge von Stay Forever empfehlen. Sehr, sehr schön. Von den beiden auch sehr schön besprochen mit allen Stärken und Schwächen von dem Ding. Und man muss auch sagen, wir haben hier eine sehr gute Umsetzung, wenn auch mit relativ wenig Extras. Aber ich hätte es mir fast gekauft und freue mich jetzt halt, dass es mal da ist. Und ja, eine sehr saubere Emulation. Auch
sag mal, dieses Wonderboy The Dragon's Trap, was ich mit Micha mal besprochen hatte vor einigen Wochen, das war, glaube ich, dann der dritte Teil, oder? Das war Wonderboy 3. Der, und der ist jetzt hier nicht dabei, oder wie?
Nee, der fehlt.
Der fehlt, weil natürlich das aktuelle Spiel natürlich verfügbar ist, was man ja sowohl mit neuer als auch mit alter Grafik spielen kann. Und deswegen ist es jetzt nicht Teil dieser Collection wahrscheinlich, nehme
ich mal an. Ich weiß nicht, was sie damals geritten hat, diesen Teil nicht mit reinzunehmen. Also die auf der PlayStation zum Beispiel fehlt sogar. Ach
stimmt, noch das ist ja nicht. Moment mal, das ist ja ein Denkfehler. Das Spiel kam ja 2012 raus, die Collection. Ja. Da hätte das ja eigentlich dabei sein müssen. Ja, stimmt.
Genau. Und das, die Auswahl ist echt ein bisschen komisch, weil man hat da, also der wichtigste Teil, und den empfehle ich auch allen, den da mal reinzugucken, ist der letzte, Monster World 4, darüber spricht auch Fabian und Gunnar, und das ist wirklich ein schönes Spiel, das ist immer noch gut spielbar, hat eine sehr sympathische, schön gezeichnete Hauptcharakterin und hat ein paar nette Kniffe, hat so ein bisschen was Metroidvania-mäßiges, und hat aber auch so ein bisschen Zelda 2D-Elemente. Der erste Teil ist, also Wonder Boy in Monsterland Teil 2 ist ziemlich arcadig und funktioniert nicht so richtig, finde ich, auf der Konsole. Und der Zwischenteil, nämlich Monster Boy in Wonderland, in Monster World, ich komme auch schon durcheinander, den kann man sich mal angucken, da sieht man sozusagen den Ursprung des Ganzen. Aber wie gesagt, der letzte Teil, der ist, glaube ich, der, der sich am ehesten empfiehlt, warum jetzt wieder Sega die anderen Teile da nicht reingebracht hat. Mhm. Es gab auch einen von Game Gear, der fehlt. Es kommt jetzt sogar noch ein neuer Teil, der hat jetzt nichts mehr mit dem Originalstudio zu tun, nämlich, Gott, wie heißt denn der letzte Teil, der jetzt kommt?
Ich glaube, Monster Boy heißt der dann, glaube ich, oder? Oder sowas in der Art, ja.
Genau, Monster Boy and the Cursed Kingdom, der erscheint im November. Die sind alle relativ ähnlich von der Mechanik her und ja, also wie gesagt, ist eine schöne Ergänzung, aber zum Beispiel, ich glaube, auf der PlayStation fehlt dann noch ein Titel. Die haben zum Beispiel nur zwei. Also weiß der Teufel, was Sega sich da überlegt hat. Wir haben jetzt Glück mit Games with Gold. Das ist eigentlich toll, dass es da drin ist, weil ich finde gerade so Retro-Spiele, manchmal kann man sich nicht motivieren, da nochmal 10 Euro dafür auszugeben. Ja. Und jetzt ist es mal da und jetzt kann man da echt mal reingucken. Und wenn man da jetzt nicht 5 Stunden versenkt, sondern halt nur 2, aber dann hat man wieder so ein Stück Videospielgeschichte sozusagen abgehakt. Ja,
ich find solche Collections finde ich super in so einem System, genau. Ja. Gut, kommen wir zum nächsten Spiel. 16. September bis 15. Oktober noch verfügbar. LifeLock kam für die Xbox One 2016 erst raus und ist ein Dual-Stick-Shooter von 2K Turk Games, wie auch immer man sie ausspricht. Habe ich aber irgendwie verpasst 2016, obwohl ich ja Dual-Stick-Shooter eigentlich total mag. Aber wenn da nicht Hausmarke draufsteht, Hausmarkie, dann ging das wohl an mir vorbei.
Wenn da nicht Hausmarke draufsteht, genau. Und ich glaube auch, LifeLock ist deswegen unter anderem untergegangen, weil es wirklich so der standardigste Standard-Twin-Stick-Shooter ist, den ich je in der letzten Zeit gesehen habe. Also wir hatten ja Attack Force Cactus neulich mit Games with Gold. Da gab schon ein paar tolle Kniffe, das hat mir richtig gut gefallen. Und hier haben wir so ein Spiel, das macht auf dem Papier nichts falsch. Das macht auch spielerisch nichts falsch. Aber es macht halt auch nicht so viel besonders. Also es ist wirklich so ein Online-Koop-Spiel zu dritt. Man kann das gut durchspielen. Ich habe da auch länger dran gesessen, erst am Anfang, als ich geplant hatte. Das spielt sich gut. Man hat 3 verschiedene Chassis. Man geht sozusagen als Roboter auf die Erde. Und, ja, genau. Kampfroboter mit einem netten Upgrade-System, mit entsprechenden Waffen, zerstörbarer Umgebung, alles nett. Aber es ist halt weder die Story ist innovativ, am Anfang baut sie so eine schöne Fallhöhe auf und dann kommt da aber nicht mehr so viel und man schießt halt Horden von Gegnern weg und es spielt sich wirklich sehr Standard. Es hat nichts, wo man jetzt sagen würde, wow, hier, keine Ahnung, Nex Machina von Hausmarki hatte einen Kniff. Attack Force Cactus hatte einen Kniff. Irgendwie sowas. Sonst ist wirklich so ein ganz normaler Twin-Stick-Shooter, den man mal auspacken kann und der auch Spaß macht, aber der halt wirklich
so sofort vergisst.
Ja, genau. Ja, genau, der bleibt halt einfach in seiner Durchschnittlichkeit und findet keine Besonderheit. Da wäre Potenzial, glaube ich, da gewesen, egal ob jetzt so Story, Setting oder Mechanik, aber am Ende bleibt es halt wirklich auch die Areale, die ich bisher gesehen habe, ne? Andere gehen dann über die Grafik oder gehen über ihr Worldbuilding oder so. Und das ist halt wirklich grau in grau zerstörte Städte bisher gewesen. Also, ja. Man macht nichts falsch. Ich würde mir den auf jeden Fall mal die Bibliothek hinzufügen. Der ist wirklich okay. Mhm. Wenn man das sagt, ich brauche mal sowas in die Richtung und ich bin der größte Fan. Guckt es euch an. Das Spiel macht nichts falsch, aber es macht halt auch nicht so viel richtig.
Kleiner Hinweis noch, was ja ein Pro-Argument wäre, wenn es ein Offline-Koop hätte. Aber das fehlt ja leider, sondern man kann es halt nur online zu dritt spielen. Also von daher kommt auf unseren Discord in den Chatraum irgendwie Looking for Group oder PlayStation und guckt da, weil das wäre ja eigentlich perfekt, dass man sagt, komm, wir setzen uns zu zweit mal aufs Sofa und zocken dieses Ding durch, aber das ist natürlich ein Fauxpas.
Ich glaube, gerade solche Spiele leiden einfach darunter, dass es heutzutage so ein enormes Angebot gibt und die Spiele halt einfach günstig sind. Und wenn du dann keine Besonderheit hast, selbst so Spiele, die gut sind, werden online teilweise gar nicht zusammen gespielt, weil man halt noch Destiny, Division, Mario Kart, weiß der Teufel was hat. Also man hat schon der ganze Markt, wir spielen online, ist so dominiert von so vielen Titeln, dass so kleine Titel, da schrumpft einfach wahrscheinlich die kritische Masse, dass da Sachen zusammenkommen. Ich habe auch probiert, ein Game online zu finden, hat bei mir nicht geklappt. Ich habe selber eins gehostet, ist keiner reingekommen. Ist interessant, dass solche Spiele selbst da nicht mehr, keinen Stich mehr machen.
Sag mal, dieses Stichwort Destiny, das sagt mir doch irgendwas. Also Destiny 2, war da nicht irgendwas bei PlayStation Plus diesen Monat?
Oh ja, das der Marketing-Gag per se, oder? Also Es ist ja, ich musste mir die Augen reiben, als ich die PlayStation Plus-Titel für September gesehen habe. Wir kommen ja auch noch die ganzen anderen Titel, aber der Name, der mich kurz zum Lachen gebracht hat, ist Destiny 2, weil erstens ich eigentlich nicht gedacht habe, dass so ein, nennen wir es mal Hype-Titel oder Riesentitel von Activision Blizzard da wirklich auftaucht in so einem Programm. Das ist ungewöhnlich.
Ne? War das im 10-Jahres-Plan, sag mal?
Ja, genau. Hier ab diesem Monat. Und natürlich ist es auch so ein Ding, solche MMO-Spiele entwickeln sich über DLCs. Und jeder, der das ernsthaft spielt, ist irgendwie gezwungen, diese DLCs zu kaufen, damit man weiterkommt, damit man zusammenspielen kann. Und man fragt sich halt im ersten Moment, was soll man mit Destiny 2 Grundspiel? Also da fehlen die zwei DLCs aus dem ersten Jahr und das fiel natürlich marketingtechnisch, deswegen habe ich gesagt Marketing-Gag, perfekt zusammen mit dem Jahr 2 von Destiny, nämlich der Erweiterung Forsaken, die jetzt am Anfang September rausgekommen ist.
Ja, also von daher ist es eigentlich kein richtiger Titel im PlayStation Plus Programm so richtig, sondern fühlt sich eigentlich tatsächlich an wie eine Demo-Version für für den DLC. Aber es war ja auch so ein bisschen entkoppelt, oder? Von dem klassischen PlayStation Plus Programm.
Ja, sie haben es auf jeden Fall erstmal früher gelauncht, damit die Leute
ich glaub, ja, noch... Ich glaube, der Gamescom war das schon oder so, oder? War das
ja, schon genau.
Der Gamescom, so eine Aktion? Ja.
Ich glaube, um den Dreh herum. Aber der Hintergrund war folgender. Destiny Forsaken, also das, der große DLC, hat einen relativ spaßigen PvP-PvE-Mischmodus, Gambit nennt sich das. Und auch sehr intelligent von Bungie, um die Leute nochmal anzufüttern, haben sie diesen PvP-Modus kostenlos gemacht für ein paar Tage. Und da hat dann Sony gesagt, okay, alle Destiny 2 Leute, wir geben euch das Spiel früher, damit ihr auch diesen Gambit-Modus ausprobieren könnt. Also da hat die Marketingmaschinerie perfekt funktioniert. Und jetzt kommt sozusagen die Schattenseite von dem Ganzen. Erstens habe ich schon Schwierigkeiten gehabt, auseinander zu dividieren, was du überhaupt mit diesem Destiny 2 Grundspiel noch machen kannst. Ich weiß, na klar, du kannst die Kampagne spielen. Und du kannst den PvP spielen, bis auf diesen Gambit-Modus. Das haben sie so sogar nach Protesten oder sind zurückgerudert, weil sie wollten die Leute auch aussperren eigentlich aus diesem Modi. Und dann gibt es natürlich die Themen Raid Strikes, Nightfall, Trials of Osiris, wobei das teilweise entweder vom Lichtlevel und den Karten abhängt. Das ist alles ein bisschen ein Kuddelmuddel. Ich kann nicht garantieren, was man damit anfangen kann. Der Punkt ist aber, und das ist der Schlusspunkt, du kriegst da etwas, mit dem du sehr begrenzt etwas anfangen kannst. Du kannst nicht auf Forsaken, was ich sagen kann, dass es sich lohnen würde, weil das ist durchaus gelungen, der neue DLC, kannst du nicht springen. Du musst dir die beiden anderen DLCs, die dazwischen erschienen sind, auch kaufen. Die sind zwar günstiger inzwischen, immerhin, du kriegst beide zusammen für 20€, aber dann darfst du dir noch den Forsaken DLC für 40€ kaufen. Summa summarum, kriegst du das ganze Paket sowieso für 70€. Du hältst hier also Destiny 2 für 10€ wert in der Hand. Ja. Und wenn du einsteigen willst und sagen willst, hey, vielleicht will ich mal mit anderen spielen, vielleicht will ich den, ich höre viel Gutes über den Forsaken DLC, ja, dann darfst du erstmal 60€ blechen. Und das ist natürlich so ein Ding. Es ist eine schöne Möglichkeit, mal reinzuschnuppern. Ich glaube, das Perfekte ist, man findet drei Leute, die nur Destiny 2 haben und spielt mit denen erstmal das, was man da kann. Dann gibt's nicht dieses Problem, ich gehe in diese Aktivität, du kannst mir nicht folgen. Das ist nämlich das bekannte Problem von den MMOs. Ne? Mein Freund macht das, ich bin aber in der Story, in dem Lichtlevel oder was auch immer nicht so weit, ich kann nicht mitmachen. Und dann ist die Enttäuschung groß und ja, also wie gesagt, ich glaube, der PvP funktioniert, den finde ich jetzt auch inzwischen ganz ansprechend wieder. Die Kampagne kann man meiner Meinung nach sich schenken, aber muss man spielen. guckt rein, wenn es euch interessiert. Um ein Gefühl für das Spiel zu bekommen, ist es, glaube ich, geeignet. Aber ich glaube, die Leute, die es interessiert, haben schon. Die Leute, die es interessiert hat, haben sich es wahrscheinlich sowieso schon im Komplettpaket geholt. Und man könnte jetzt halt 10 Euro sparen. Aber es ist schon eine ganz schöne Investition, um jetzt auf den aktuellen Stand zu kommen.
Ja, absolute Marketingnummer auf jeden Fall. Gut, ja. Wir haben viel über Destiny 2 gesprochen, ja auch bei uns im Cast. Also wer da jetzt noch mehr hören will, da warst du auch immer schön mit brav dabei. Da haben wir sehr ausführliche Casts, kann man sich ausführlich noch informieren. Und ein Spiel, über das wir auch schon gesprochen haben, da waren wir nicht nur dreistellig, da hießen wir sogar noch Breakfast at Manu Spiels. Das war lange vor der Insert Moin Zeit. Folge 319 habe ich über ein fantastisches Spiel geredet, was mir wirklich bis heute in Erinnerung geblieben ist, nämlich God of War 3. Da gab es jetzt eine Remastered-Version. Auch schon wieder ein paar Jährchen her, ist natürlich ein PS3-Spiel aus dem Jahr, wann kam es, 2010? Das, ja, müsste so um die Dreh rum gewesen sein, genau. Und ist natürlich der Abschluss der Original-God of War-Serie, der Original-Trilogie um Kratos. Das, was wir jetzt als neues God of War erlebt haben, ist zwar der gleiche Hauptcharakter, aber spielt ja nicht nur in einem anderen Genre, ist eine ganz andere Art von Spiel und natürlich auch von der Inszenierung eine ganz andere Nummer. Und wer da mal Bock hat, wer vielleicht jetzt God of War nur über das neue Spiel kennt, aber wissen will, wie es zu dieser Hauptfigur überhaupt kam und warum hat er überhaupt ein, was soll das denn alles mit seiner Haut und mit diesen Farben und dieser Markierung und wieso ist er überhaupt der Gott des Krieges und so weiter. Also God of War 3 ist wirklich ein zeitloser Klassiker, würde ich sagen, ist ein brachiales Ding. Und es war damals sowas wie der Schwanengesang, glaube ich, der PlayStation 3. Hatte ich so das Gefühl. Das hat nochmal so richtig, richtig gezeigt, was da für eine Leistung drin steckt. Also mich hat es damals umgehauen, so wie jetzt das aktuelle God of War halt jetzt alle irgendwie grafisch begeistert, war das damals schon eine Wucht. Also kann man eigentlich nicht anders sagen. Das war vom Hype-Level damals, glaube ich, ungefähr auf dem gleichen Niveau wie jetzt heute.
Ja, also man muss wirklich sagen, was Sony da mit den Santa Monica Studios gemacht hat, ist schon beeindruckend. Die sind wie Naughty Dog. Das sind so Studios, die bringen diese Konsolen an die Grenze ihrer Machbarkeit teilweise. Also was da auf der PS3 geleistet wurde, ist enorm in Sachen Inszenierung, Grafik, Sound, Setting. Also es gab ja die Vorgänger, die es auch als Remake, HD-Remake gab von der PlayStation 2, wurden auf die PlayStation 3 und auf die Vita konvertiert. Die kann man, die waren auch schon im PlayStation Plus Programm ganz, ganz lange her. Und ist wirklich ein tolles Spiel mit tollen Bossen, vielen Waffen.
Ey, allein die Größe von diesen Bossen, oder? Wenn man da wirklich so an diesem Schlangenkörper sich da hochrakelt und auch diese ganzen Götter. Es ist halt God of War, wie es halt diese klassische God of War-Steuerung halt auch war. Also man. Ich habe es jetzt aktuell nicht nochmal gespielt, ist schon ein paar Jahre her, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es heute, wenn man so Sachen wie Assassin's Creed oder eben das neue God of War gewohnt ist, dass es erstmal, man versucht dauernd mit dem rechten Stick die Kamera zu drehen, was ja nicht so wirklich funktioniert.
Ja, also man merkt in der Mechanik, die sind ja Spiele, die mit einer festen Kamera funktionieren, die zwar toll inszeniert sind, aber man merkt schon, dass das Gameplay in bestimmten Aspekten einfach einen Fortschritt gemacht hat und diese bewusste Entscheidung, die durchaus funktioniert hat, immer ungewohnter wird, je länger der Abstand ist. Man kann das immer noch gut machen, also es funktioniert auch, das ist nicht die Frage, aber es irritiert und es ist manchmal doch einfach hakeliger und man denkt sich so, komm jetzt, ich hatte ja Darksiders zweimal neulich im Games of Gold Programm, glaube ich, und da kann man es drehen und dann merkt man einfach, dass da ein Komfort drin ist. Das ist auch eine stilistische Entscheidung ja durchaus gewesen, aber ja, es ist interessant, man kann es auch, wie gesagt, gut spielen, aber man merkt's. Und für mich ist halt noch so einfach so ein Punkt bei God of War, ich liebe das Setting, antikes Griechenland ist wunderbar, aber ich habe mit dem Spiel immer zwei Probleme gehabt. Das eine ist, Kratos ist der unangenehmste, dauerwütigste, unsympathischste Charakter, den ich mir schon lange vorstellen konnte. Er ist nicht so nervig im Sinne von so einem Charakter, aber er ist halt ständig nur wütend. Man kann es verstehen, aber jeder andere griechische Held, der Ähnliches durchleiden musste, war nicht so stinksauer wie er. Und er nimmt halt alles in Kauf. Tausende von Menschen gerade überschwemmt, ist mir wurscht. Und so, er ist halt auch, also sie suhlen sich besonders in Teil 3 in der Brutalität. Es war immer ein Merkmal, aber In der grafischen Fähigkeit der PlayStation 2 war das teilweise einfach nicht so explizit. Und jetzt in PlayStation in 3 sind sozusagen die Dämme gebrochen. Also man kann keinen Gegner nicht einfach abmurksen. Nee, man muss ihm den Kopf abreißen, die Gedärme rausreißen, ihn entzweien. Die Bosse es reicht nicht, jemanden umzubringen. Nee, man muss ihm erst die Augen aus der Ego-Perspektive ausdrücken.
Magic Moment der PS3 überhaupt. Der Quicktime-Event, wo du, ich glaube, Poseidon ist es, glaube ich, gell? Den Finishing-Move setzt und du sollst ihm die Augen eindrücken und du musst wirklich die zwei Thumbsticks, die heißen ja schon Thumbsticks. Ja. Also da kann sich der Herr Cage was abschneiden von dieser Immersionsstufe, die da erreicht wurde. Also ich habe mich, glaube ich, noch nie so angeekelt gefühlt und gleichzeitig mit einem fetten Grinsen diese Buttons reingedrückt. So, sadistisch das jetzt auch klingt.
Aus der Perspektive von Poseidon.
Ja, also das war schon, genau, du siehst die ja quasi aus den Augen. Das war wirklich grandios, auch in seiner Skrupellosigkeit, muss man schon so sagen. Also das durchzukriegen bei einem Studio wie Sony, das alle Achtung. Also ist nicht jedermanns Geschmack, ganz klar. Und man muss halt Quicktime-Events auch mögen. Also das nochmal als Vorwarnung, wenn ihr nochmal in God of War spielt, alle 2-3 Minuten kommt halt irgendein Quicktime-Event, weil jeder Finishing-Move, der so toll inszeniert ist, halt dann darüber funktioniert. Also das war da wirklich bis zum Abwinken genutzt, dieses Element der Quicktime-Events.
Selbst bei kleinen Gegnern. Ja. Genau. Ja, also wie gesagt, es ist ein Klassiker. Ich bin jetzt ganz froh. Ich habe lange mit dem Gedanken gespielt, es mir zu kaufen. Wurde mir hier, wie gesagt, auch abgenommen. Wunderbar. Ich habe nur, wie gesagt, ein Problem mit dieser inszenierten Brutalität. Ich zolle ihnen Respekt, auch gerade, dass sie den Stil, auch den Charakter da sozusagen nicht schonen. Also das wird ganz deutlich, wie der drauf ist und wie der denkt. Und ich finde auch schön, dass es jetzt im Teil 4 sozusagen im neuen das nochmal gedreht haben, dass sie noch einen Kniff gefunden haben, dass dieser dauerwütende, sich durch die griechische Mythologie mordende Typ mal einen anderen Aspekt verpasst bekommt. Das war sehr, sehr wichtig, finde ich, für die Charakterentwicklung.
Gut, Another World, die 20 Jahre Anniversary Edition, die ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre alt, also bald können wir die auch wieder schon wieder 5 oder 6 Jahre lang feiern. Das 25. Jubiläum steht ja schon fast bevor. Ist ein Spiel von Eric Chai und auch unglaublich bekannt. Also Another World gab es, glaube ich, auch für alle Systeme inzwischen schon in 4 verschiedenen Versionen. Findet natürlich auch Anklang hier in dem Xbox Games with Gold Programm und die 20 Jahre Anniversary Edition muss man auf jeden Fall mal gespielt haben. Also ich finde, ist einer der Titel, die man kennen muss, wenn man sich irgendwie für diese Spielewelt und Spielgeschichte und Historie interessiert, dann muss man da auf jeden Fall mal reingeschaut haben. Und das ist auch der ideale Zeitpunkt, falls man das noch nicht gemacht hat.
Ja, also es ist ein Klassiker. Es ist ein Klassiker, der es einem richtig schön schwer macht. Es ist nämlich so Trial and Error the Game. Und
man muss ihn nicht durchspielen, genau.
Nee, man muss ihn nicht durchspielen. Ich empfehle dringend den Podcast von Daniel mit Christian Schmidt oder über das Original ein Stay Forever Podcast zwischen Christian Schmidt und Gunnar Lott, also Christian Schmidt pur. Wenn sie jetzt noch ein 10 Jahre klüger mit André machen, mit Christian Schmidt über Another World, dann hat er wirklich in jedem Podcast-Format darüber gesprochen. Sehr schön umgesetzt, auch wieder so, man kennt es noch von Monkey Island, dass man zwischen den Grafiken switchen kann. Also es gibt so eine moderne Grafik und die Originalgrafik. Und das Irre ist, schon damals wurde das nicht mit Pixeln gemacht bei Another World, sondern im Prinzip polygonal mit Vektoren. Mhm. Also der Computer hat im Prinzip nur gesagt bekommen, die Fläche von hier und da ist halt schwarz und die ist rot. Und es gibt einen ganz spezifischen Artstyle. Ja. Und der funktioniert super und sie haben das sehr schön ergänzt, modern, mit ein bisschen Hierkantenglättung, ein bisschen schöneren Hintergründen, einer atmosphärischen Soundtrack, der im Original nicht da war. Und das vermengt sich alles zu einem eigentlich sehr spannenden Spiel, das es, wie gesagt, einem einfach nur schwer macht. Man stirbt dort sich durch die Levels. Und selbst wenn man weiß, was man zu tun hat, stirbt man immer noch. Also ich glaube, dieses Spiel ist in einem Speedrun zwischen 10 und 20 Minuten durchzuspielen. 8 Minuten, glaube ich, braucht man für das Spiel im echten Speedrun. Aber man sitzt, glaube ich, 5 Stunden dran, gefühlt. Und es ist gut gemacht, also systemisch hat man so Szenen, ne? Man bewegt sich von einem Bildschirm zum anderen, das sind 2D, das scrollt auch nicht, aber das fängt schon an, man kommt rein und wenn man nicht einen Button drückt, stirbt man. Man kommt in den nächsten Raum, wenn man nicht ausweicht, stirbt man und so weiter. Und so lernt man sich durch dieses Spiel. Dadurch, dass das eigentlich das Spielprinzip ist, finde ich, kann man es verzeihen. Aber die Vita war schon ein paar Mal nahe davor, an die Wand zu fliegen. Deswegen spiele ich es inzwischen auf der PS4 und ich könnte es auch auf der PS3 spielen. Also die Cross-Buy, Cross-Save-Funktion ist da wirklich vorbildlich gemacht und auch wieder ein schöner Retro-Titel. Gott sei Dank habe ich dafür nichts bezahlt, aber schöne Ergänzung für die Sammlung. Ja, definitiv reingucken, einmal gefrustet sein und dann sagen, ich kenne ein Stück Videospielgeschichte.
Genau, und sagen, gut, dass Spiele heute deutlich mehr Komfortfunktionen haben, als sie es damals hatten und uns mehr erklären. Kommen wir zum nächsten Titel, Cube Director's Cut. Da hatte ich einen Cast gemacht mit Christian Schneider von GameTube und von GameStar, der auch bei der zweiten Folge dann dabei war. Das hat nämlich auch ein Nachfolger inzwischen schon bekommen. Da haben wir, glaube ich, dieses Jahr drüber geredet, über Cube 2. Und der Director's Cut ist wirklich sehr zu empfehlen von Cube. Das ist eigentlich ein Portal-like, ein Portal-Klon. Und der Director's Cut ist eine Erweiterung gewesen von diesem ursprünglichen Studentenprojekt. Also die hatten das eben ein rein mechanisches Spiel gemacht, was sehr ähnlich wie Portal funktioniert. Du hast einen Handschuh, der links die Würfel umfärbt und rechts manipuliert oder irgendwie so in der Art. Also du hast so einen Handschuh statt einer Portal-Gun und kannst dann eben die Sachen einfärben und damit was machen. Und die Director's Cut Edition, die wurde dann erweitert um eine Geschichte, was dem Ganzen noch so eine kleine, nette, putzige und durchaus das Spiel ergänzende Science-Fiction-Story liefert. Das heißt, dass du es zwischen den Rätselräumen, die genauso aufgebaut sind wie bei Portal, du kommst immer in so einen Raum, musst irgendwie ein mechanisches Rätsel lösen und bekommst dann auf dem Weg zum nächsten Raum einen kleinen Story-Happen. Da gibt's dann immer so Funksprüche von so einer Frau von der Raumbasis, die mit dir redet und dann kommt nachher noch eine andere Stimme dazu. Also das ergänzt das Spiel wirklich sehr wunderbar. Macht auch so mechanisch Spaß, also auch die Urversion, aber die Director's Cut Version ist wirklich sehr empfehlenswert. Und ja, also finde ich, passt perfekt hier in so ein PS Plus Programm rein. Wenn man so ein bisschen was für Portal ähnliche Spiele übrig hat, dann sollte man da definitiv mal reinwerfen. Und wenn man dann Geschmack gefunden hat, dann hört euch die Folge zum Cube 2 an, weil das ist tatsächlich in allen Punkten die verbesserte Version von dem Cube. Also auch wenn ihr jetzt merkt bei Cube, oh, das macht mir irgendwie Spaß, dann schaut euch mal direkt Cube 2 an. Das macht alles besser, was Cube 1 schon ganz gut gemacht hat. Also sehr zu empfehlen.
Ja, ich kann dir da eigentlich nur zustimmen. Ein schönes, knackiges, kurzes Spiel mit einer netten Mechanik und durch den Director's Cut mit einer ordentlichen Story mal versehen. Auch das stand lange auf meiner Liste. Ich freue mich, dass es auch da ein Remake sozusagen gab oder beziehungsweise es auf die Konsole kam. Auch hier wieder Cross-Buy PS3, PS4. Und ich habe auch noch mal den Cast angehört. Ist auch kurz und knackig und wirklich ein schöner PS Plus-Titel. Und ist man in 2-3 Stunden, glaube ich, durch. Ich bin noch nicht ganz durch, ich hänge an einer Stelle. Kurz und knackig ist ja der nächste Titel auch ganz gut und auch wieder ein Vita-Titel, der auf der PS4 funktioniert, nämlich Foul Play. Auch ein Titel, der mir gar nichts gesagt hat. Und das ist ein 2D-Brawler. Und auch wieder Cross-Buy, Cross-Save. Ganz lustig, spielt sich auf der Vita. Es ist ein 2D-Brawler, habe ich ja bereits schon gesagt. Und spielt sich auf der Vita besser und sieht auf der PS4 besser aus. Naja, natürlich.
Ja, okay. tolle
Mischung. Tolle Mischung, weil auf der, kurz als Hintergrund, auf der PS4 sind die Sticks ein bisschen empfindlicher, das merkt man. Und auf der Vita ist einfach die Grafik ein bisschen körniger. Aber nichtsdestotrotz ein sehr schöner Brawler, den man zu zweit online und offline vorbildlich spielen kann. Da würde ich auch sehr gerne kurz eine Webseite empfehlen, nämlich cooptimus.com.
Die ist super.
Da gibt's immer Reviews zu diesen Koop-Spielen. Auch da sollte man mal reinschauen. Mhm. Und die haben eine unglaublich charmante Inszenierung gewählt. Also man spielt den Dämonenjäger Baron Dashford und seinen Sidekick Scampwick mit einem herrlich englisch-britischen Humor geschrieben. Mhm. Das Ganze findet in einer Theatervorführung statt. wo man die Geschichte erzählt von diesem Dämonenjäger, natürlich mit Monokel und, ne,
und Zylinder und so, einem, genau.
Ja. Zylinder, also wirklich wunderschön. Und der Hintergrund ist, man hat keine Health Bar, also keine Lebensleiste, sondern man muss das Publikum beeindrucken. Nee,
geil.
Und das beeindruckt man durch Kombos. Das
ist wie hier im Podcast, Attila, streng dich mal an.
Genau, sobald hier die Zuhörerzahlen sinken, sind wir raus.
Genau.
Und so ist das bei Foulplay auch, nämlich sobald man sozusagen der Kombometer komplett auf Null sinkt, hört's auf. Und man kann sich da herrlich durchprügeln. Es ist ein bisschen zu einfach gefühlt, weil man sozusagen immer wieder einen neuen Combo noch inszenieren kann, initiieren kann, bevor man da wirklich Game Over geht. Und manchmal hat man das Gefühl, die Abschnitte sind zu lang, aber was für herrliche Abschnitte. In dieser 2D-Grafik mit unterschiedlichen Ebenen, man sieht dann, wie sich die Kulissen aufbauen und abbauen. Die Gegner sind Statisten in Kostümen. Also wenn man gegen Werwölfe zum Beispiel kämpft, sieht man wirklich die Typen, die diese Werwolfmasken aufhaben. Und wenn du das ganze Schlachtfeld erledigt hast, dann stiehlt sich einer auch irgendwie weg oder wird vom Souffleur mit so einer Stange am Hals weggezogen.
Erinnert oder mich es irgendwie alles so ein bisschen an South Park, so mit diesem selbstreferenziellen, ja, oder?
So. Und hat auch so vom Grafikstil hat es auch so ein bisschen diesen Charme. Und es ist wirklich, ich war total überrascht. Ich hatte das Ding überhaupt nicht auf dem Schirm und habe richtig Spaß damit gehabt, weil halt das dich von einer Szene zur nächsten bringt. Das ist Klischee, ja, aber einfach so, du entdeckst dann, keine Ahnung, einen Stage-Mechaniker, der gerade noch sein Pausenboot isst, ja, und du kommst geil in die nächste Szene und alle so, oh Gott, ich muss weg. Und cool. Das zusammen mit dem britischen Akzent haben sie echt gut gemacht, ist ein sehr charmantes Spiel, ist ein bisschen chaotisch, wie gesagt, ist ein bisschen leicht, die Gegnermassen sind ein bisschen uniform und so, und vielleicht sollte man es dann doch auch im Koop spielen, aber es ist auf jeden Fall ein schöner Titel und dadurch, dass es auf der PS4 auch gibt, finde ich, kann man den durchaus mal so in der Hinterhand behalten und zumindest so von der Art des Spiels würde ich wirklich mal empfehlen, zumindest ein, zwei Levels einfach mal reinzuspielen, weil das ist echt nett inszeniert.
Ja, und das war er, der Couch-Koop-Tipp des Monats.
Wir sollten uns so kleine Labels oder so überlegen. Der Le Buffet-Koop-Tipp oder so.
Ja, genau. Genau, Sparkle 2 hast du ja schon gesagt. Foulplay gibt's für die Vita und die PS4. Und der nächste Titel, Sparkle 2, auch der letzte im Bunde heute, ist für Vita, für PS3 und für PS4 verfügbar und ist ein Spiel, das hat man schon gesehen. Ich weiß nicht, wie das Original hieß, aber das sind so, es gibt so Spiele, die sind doch manchmal auf so Windows-Laptops irgendwie schon vorinstalliert. Und genau so eine Kategorie ist das. Das ist ein Match 3 Shooter. Das gibt doch so Match 3 Dinger, die wie früher diese Puzzle Bobble funktionieren, wo man so
Bust-a-Move,
genau, wo man so Kugeln rausschießt und hier laufen die anderen Kugeln, die man dann eben damit zu Dreier Matches verbinden muss, wie so eine Schlange um dich herum in den verschiedenen Leveln. Und es gibt ein ganz berühmtes Original, aber mir fällt der Name nicht ein. Irgendwas mit so einer Schlange oder so, irgendwas so ein aztekischer Name. Und Sparkle 2 ist ja anscheinend schon der zweite Teil von diesem Casual Game. Und ja, weiß auch nicht, was der jetzt hier zu suchen hat. Passt so gar nicht auf die PlayStation. Ist eher so ein Tablet. Ah, Zuma hieß das. Genau, Zuma hieß das Original von PopCap. Also die Erfinder eigentlich von diesem Genre. Und von daher wundert mich das, was dieser Titel hier im PlayStation Plus Programm verloren hat.
Ja, ich glaube, wir haben da einfach wieder so einen typischen Lückenfüller, der funktioniert. Das Besondere an Sparkle ist sozusagen die so ein bisschen Fantasy-märchenhafte Story, die erzählt wird. Die wird auch ganz nett transportiert. Aber wie du sagst, es ist halt ein Match 3. Es hat diese verlaufenden, ja, Lanes, wo sozusagen die Dinger reinkommen. Es gibt ein paar super Perks und kleine Boni und Items und so. Aber hat man eins gespielt, hat man wahrscheinlich gefühlt alle gespielt. Und es wird halt sehr schnell repetitiv. Und das war jetzt für mich unterhaltsam, da mal eine Stunde reinzugucken. Irgendwann hört man auf und fängt nicht wieder an. Ja. Das ist ein Titel für mich. Ich glaube so, das ist so ein Ding, das macht auf einem Tablet oder auf einem Smartphone Sinn, wenn man das so irgendwie an der Bushaltestelle mal spielt eine
Zeit. Naja, von daher für die Vita ist es ja dann vielleicht echt nicht so verkehrt, oder?
Ja. Also genau, das ist so ein Titel für die Vita, funktioniert sowas. Ich glaube auch, dass das gerade so Dinger sind, die werden dann einfach so reingeschwemmt in den Store. Das sind keine großen Spiele und ist okay, das ist jetzt kein Reinfall, das ist jetzt kein Spiel, wo ich sage, das ist technisch kaputt oder spielerisch anstoßend, das ist nur halt ein bisschen belanglos, aber ist in Ordnung für jemanden, der so ein Faible hat. Ich glaube, das kann man zur Beruhigung nach Destiny 2
machen. Ja, also ich meine, so Match 3 funktioniert immer, aber da gibt es natürlich auch deutlich bessere mit spielerischem Anspruch. Auch wenn es hier irgendwie 90 Level gibt und Story-Gedöns und Upgrades und so weiter. Wenn man da Bock hat, dann macht es ja auch Spaß. So ist es ja nicht. Aber kein Titel, über den wir jetzt irgendwie groß empfehlen müssten, glaube ich.
Und ein Hinweis vielleicht noch, gerade weil wir hier Vita, PS3 und PS4 haben, das habe ich nämlich vergessen zu sagen. Sony hat anscheinend in letzter Zeit ein bisschen Probleme mit dem Vita Store. Also zum Beispiel Another World wird gar nicht unter den PlayStation Plus Titeln aufgelistet. Wenn man es dann aber im Store sucht, kann man das ganz normal kostenlos seiner Bibliothek hinzufügen. Okay. Sparkle 2 wird auch nicht aufgelistet, glaube ich. Oder beziehungsweise Sparkle 2 wird aufgelistet, aber Foulplay wurde aufgelistet, glaube ich, und Sparkle 2 fehlt auch. Also irgendwie scheinen die diese Cross-Buy-Geschichten nicht immer abzudecken. Mhm. Und bei Sparkle 2 war der Fall, dass man den PS3-Titel nicht aufgeführt hat unter PlayStation Plus. Also man muss immer wieder mal gucken, wenn man das Spiel dann im Store sucht, zum Beispiel im Webstore, da erscheinen ja sowohl Vita, PS3 als auch PS4-Titel, dann kann man den oft hinzufügen. Aber im Store selber manchmal, auf der PlayStation 4 zum Beispiel, wenn ich mir den einen Sparkle zum Beispiel hole in die Bibliothek, schaltet das mir für die Vita frei. Aber die PS3-Version läuft unter ferner Liefen, wird aber unter Cross-Buy subsumiert. Also da muss man im Moment ein bisschen gucken. Bei Sony, die scheinen da, die haben zum Beispiel noch die Sommerangebote im Vita-Store, obwohl die seit Monaten abgelaufen sind und gar keine Rabatte mehr haben. Irgendwie scheinen die da nicht mit dem CMS oder was da auch immer im Hintergrund läuft, richtig nachzufassen. Nur als kleiner Hinweis, damit man sich zum Beispiel nicht wundert, wenn man unter PlayStation Plus sucht und es ist kein Another World da. Ich habe sie ihnen auf Twitter mal geschrieben, aber weiß nicht, ob sie da noch was tun.
Dafür haben wir ja den Podcast hier, damit ihr auch gut informiert seid und dann händisch die Sachen hinzufügen können. Wie immer ein großes Dankeschön an unseren Games Curator, an unseren Kuratormeister Attila. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Mitarbeit hier bei diesem Projekt, bei diesem Le Buffet-Format. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht über die Perlen und diesmal hatten wir gar nicht so richtige Flops, gell? Also bis auf Destiny 2 ist ja eigentlich alles super.
Genau, und das wird eigentlich wieder hoffentlich besser durch Forsaken, weil soweit. Wir müssten ja eigentlich fast mal ein Revisit machen, mal schauen.
Nee, was ich meinte, diese Komplettausfälle oder Gurken waren diesen Monat tatsächlich überhaupt nicht dabei. Bis auf,
das war alles solide, alles spielbar, Durchschnittssache mit ein paar schönen Retro-Titeln und ein paar Highlights. Diesmal gab es wirklich keinen Griff ins Klo, das muss man sagen.
Wunderbar.
Hat mir auch Spaß gemacht diesen Monat. Das sind auch gute Titel für diese kostenlos Programme.
Ja. Gut, dann bin ich gespannt, was Nintendo bis nächsten Monat macht, ob wir mehr Infos haben. Wir hören uns dann an dieser Stelle in rund 3 bis 4 Wochen wieder. So Mitte, Ende des Monats dann und sind schon sehr gespannt, was es da wieder gibt. Gerüchte gehen ja schon rum, aber wir halten die Füße still und gucken dann, was dann alles da ist. Natürlich wieder mit dir, Attila, und dich followt man auf Twitter unter @gamescurator und trifft dich auch bei uns im Discord natürlich.
Genau, dann danke ich für die Einladung und wünsche unseren Hörern viel Spaß mit den kostenlosen Titeln für den September. Tschüss. Ciao.